Donnerstagabend in einer kleinen Seitenstraße nicht weit vom Tower of London. An dem schmiedeeisernen Tor am Hintereingang zum verwilderten Kirchgarten von St. Olaf trudeln nach und nach junge Leute ein.
My name's Rebecca and I'm here to ring some church bells.
Ich heiße Rebecca und bin heute Abend hier, um Kirchenglocken zu läuten. Ich habe das Läuten gelernt, als ich 10 Jahre alt war.
Parents are bell ringers as well, so I was always taken up the tower and
meine Eltern läuten und haben mich immer mitgenommen in den Glockenturm. Sie sind auch zu anderen Kirchen gereist und haben dort geläutet. Und als ich alt genug war, wollte ich es auch unbedingt lernen.
As soon as they said that I could learn, I started learning.
Wolken begucken, nackt gärtnern, Schlachten nachspielen. Die Briten und ihre Hobbys von Gabi Biesinger.
Rebecca ist 22 Jahre alt. Sie hat gerade Examen gemacht nach ihrem Biologiestudium an der Queen Mary Universität. Als sie damals zum Studieren aus ihrem Heimatort Lewes in Sussex nach London kam, hat sie sich als erstes bei der University of London Society of Bell Ringers angemeldet, bei der Gemeinschaft der Glöckner. So hatte sie auf einen Schlag ihr liebgewonnenes Hobby und einen Freundeskreis in der neuen Stadt.
It's kind of a ready-made group of friends almost.
Nach dem Läuten gehen wir auch immer in den Pub und trinken ein paar Bier. Obwohl ich jetzt nicht mehr an der Uni bin, komme ich trotzdem noch hierhin. Man ist hier quasi Mitglied auf Lebenszeit und auch später immer wieder willkommen.
Jeden Donnerstagabend wird 1,5 Stunden lang in der St. Olaf Church trainiert. Sonntags wird für den Gottesdienst geläutet. Sophie taucht aus der Dunkelheit auf. Sie hat den Schlüssel für den Glockenturm.
Hi Sophie!
Coming.
Sophie's got the keys, so we can go in now.
Enge Stufen führen hinauf in die Glockenstube. In dem kargen, weißgekalkten, viereckigen Raum hängen 8 Seile von der Decke. An der Wand ein paar Stühle, in der Mitte ein Tisch. Ryan Noble, der in diesem Jahr der Master der Bellringer ist und die Truppe organisiert, klettert mit mir die steile, gewundene Treppe noch weiter nach oben, zu den 8 Glocken. Die wurden 1953 zur Krönung der Königin gegossen.
The church has 8 bells here and they were cast for the Queen's coronation.
Die Glocken sind an Rädern befestigt, sodass man sie nicht nur seitlich schwingen, sondern um 360 Grad herumschleudern kann. Diese Aufhängung ist die Voraussetzung für das Wechselläuten. Ryan lässt den Klöppel sanft an die Glocke schlagen.
It's quite loud.
Sie sind ziemlich laut und wenn man sie einmal komplett rumwirbelt, sind sie natürlich noch lauter. Viele Kirchen in London haben 12 Glocken, aber wir läuten überall, von 6 bis 12 Glocken.
Unten in der Glockenstube haben sich inzwischen ein gutes Dutzend Leute versammelt. Ryan gibt Anweisungen, wer welches Glockenseil übernimmt und setzt sich dann hin.
Luke, can you call half a course of Yorkshire? Right, I can sit down now.
Luke soll eine halbe Yorkshire-Abfolge dirigieren. Die Bellringer sprechen nicht von Melodien oder Rhythmen, sie sprechen von Methods, Abfolgen, die nach ihren Erfindern oder Regionen benannt sind. Lincolnshire Surprise Major, Cambridge Surprise Royal oder Stedman's Triples heißen die Abfolgen. Letztere ist benannt nach dem Pionier des Wechselläutens, Fabian Stedman. Der Pfarrerssohn veröffentlichte 1677 das erste Buch über Wechselläuten.
Trouble's going, she's gone.
Mit dem Handzug wird die Glocke einmal um sich selbst geschwungen. Das Seil wickelt sich um das Rad. Beim Rückzug wird das Seil wieder abgewickelt. Die Glocke ertönt noch einmal. Die Glöckner können aufrecht stehen bleiben, sie müssen sich nicht bücken oder besonders strecken. Aber manchmal wird 3-4 Stunden am Stück geläutet und dann ist das echte körperliche Arbeit. Die Konzentration steht den Glöcknern ins Gesicht geschrieben, manche haben die Augen geschlossen. Läuten ist Teamarbeit und präzise Abstimmung. Jeder Glöckner muss sich die einzelnen Methods einprägen, Abfolgen lernen wie eine Fremdsprache. Sophie zeigt ein kleines Büchlein, in dem die Abfolgen erklärt sind. Die Zahlenreihen, die durch Linien verbunden sind, erinnern ein bisschen an ein Strickmuster.
This is called a ringer's diary.
In the front, it has our lines that we learn for things.
Das ist der Glöckner-Kalender. Da sind die ganzen Abfolgen erklärt. Wenn man der Linie folgt, sieht man, wie sie auf- und abläuft und am Ende der Klang aller Glocken nacheinander immer einen Kreis bildet.
And different bells start at different points on the circle and they all work round, so they never catch up with each other.
Das Ganze sieht ziemlich kompliziert aus, aber Physikstudent Tim winkt ab.
You don't have to have a maths degree or anything like that. Just
man braucht wirklich nicht Mathe studiert zu haben, um das zu kapieren. Etwas Gefühl für Rhythmus oder die Logik von Mustern reicht. Es ist ein bisschen wie Musik.
A little bit more so than music, I would say.
Etwa 45.000 aktive Bellringer gibt es in Großbritannien, schätzt Rupert Littlewood. Der Erdkundelehrer ist der Präsident der University of London Society of Bellringers. Zum Läuten kam er über seinen Onkel, der als Redakteur für die Ringing World arbeitet, das wöchentlich erscheinende Fachmagazin für den Glockenfreund. Dort werden neu gehängte Glocken vorgestellt und alle Ereignisse erfasst, zu denen geläutet wurde. Das können Großereignisse wie königliche Hochzeiten oder Beerdigungen sein. Oder man verabredet sich einfach, um eine bestimmte Abfolge zu läuten und das dokumentieren zu lassen. Etwa 5000 Glockentürme mit Wechselgeläut stehen in Großbritannien. Und manche Glöckner träumen von dem großen Ziel, möglichst viele dieser Türme abzugrasen, schmunzelt Tom.
Some people love to go around and it's called tower grabbing. Go and try and grab every single tower that they can.
Man nennt das Tower Grabbing. Ich finde es auch ganz interessant, mal woanders zu läuten wegen der Atmosphäre. Aber manche Leute haben richtige Listen, auf denen sie abhaken, wo sie überall schon geläutet haben.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, was sagen denn die Kommilitonen und Freunde an der Uni zu dem Hobby? Sonntags früh, wenn andere aus dem Club gerade nach Hause kommen, Kirchenglocken läuten? Tim zuckt mit den Schultern. Das ist mir ziemlich egal. Meine Freunde wissen sowieso, dass ich etwas exzentrisch bin.
Well, I've never been particularly bothered about that, if I'm honest, but I think my friends know I'm a little bit eccentric, so they...
Auf einem Werbeprospekt vom Dachverband der Bellringer, der in Kirchen ausliegt und Jugendliche zum Glockenläuten bringen soll, steht sogar schwarz auf weiß: Bellringing war nie cool und ist nicht cool. Versucht gar nicht erst, es als cool zu verkaufen.
Bellringing's not cool. It's never been cool. Don't try to make it cool, you know. So I think it's very good fun and you know I enjoy.
Ich persönlich finde schon, man trifft hier coole Leute. Es macht einfach Spaß, aber da darf jeder seine Meinung haben, was cool ist und was nicht.
Everybody has different opinions on what's cool and not, don't they really?
Systematisch Listen abhaken, um ihr Hobby zu betreiben, das wäre unvorstellbar für die Mitglieder der britischen Cloud Appreciation Society. Die Gesellschaft der Wolkenwertschätzer genießt es, einfach immer mal wieder absichtslos in den Himmel zu gucken. Der Erfinder des Wolkenclubs, Gavin Pretorpini, glaubt, dass Wolken glücklich machen, sogar bei strömendem Regen. Der Gründer der Cloud Appreciation Society, des Clubs der Wolkenwertschätzer, wohnt mit seiner Familie in einer umgebauten Scheune, abgelegen im Nichts.
Today is not the perfect day to go cloud spotting, far from it. But the thing is, you can never plan when to go cloud spotting.
Heute ist ganz sicher kein guter Tag zum Wolkenbegucken, aber das kann man eben nicht planen. Und damit sind wir im Grunde schon mittendrin in der Philosophie der Wolkenliebhaber. Von der Schönheit einer Wolke überwältigt zu werden, das passiert einem, wenn man offen dafür ist und immer mal wieder absichtslos in den Himmel guckt. Aber nicht, weil man einen Termin dafür gemacht hat.
It's like a moment of meteorological meditation.
Es ist ein Moment der meteorologischen Meditation. Man kann nicht sagen, um 14 Uhr gucke ich Wolken an, sondern man muss die Gelegenheit erkennen und wahrnehmen, wenn sie da ist.
Nichts tun sei ja verpönt in der Gesellschaft, meint der Chef des Clubs der Wolkenfreunde. Jede Minute müsse genutzt werden. Beim Warten auf den Bus fummelten alle an ihren Handys rum. Abschalten, einfach mal eine Weile in den Himmel gucken. Für so viel Müßiggang müsse man sich ja heute fast schon schämen.
Cloudspotting is an aimless activity.
Wolken zu beobachten verfolgt keine Absicht. Es genügt sich selbst. Aber obwohl es zweckfrei ist, ist es doch längst nicht sinnlos. Es ist eine gute Entschuldigung fürs Nichtstun. Und das wird in unserer Gesellschaft zunehmend wertvoll.
Und wenn man dann absichtslos nach oben guckt und weiße Fetzen über den Himmel jagen sieht, kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Sieht diese Wolke nicht aus wie ein kniender Windsurfer? Oder die da hinten wie ein tapsiger Eisbär? Wolken interpretieren ist ein bisschen wie ein Rohrschachttest, ist Gavin überzeugt. Wolkengebilde deuten statt unförmige Farbkleckse. Und je nachdem, was einen Menschen gerade umtreibt, wird er der Wolke eine eigene Bedeutung geben.
It's of course it's a projection, isn't it? They must reveal something about the subconscious mind, I'm sure.
Die Interpretation gibt etwas über das Unterbewusstsein preis. Gavin Pretapini hat in Oxford Philosophie und Psychologie studiert. Er macht Filme über Wetter und Wolken, hält Vorträge und hat mehrere Bücher über Wolken geschrieben, unter anderem den Cloudspotter's Guide, eine Anleitung zum Wolkengucken. Sind Wolkengucker glücklichere Menschen?
Oh. Well, I'd like to think so.
Das würde mich freuen. Unsere Wolkengesellschaft hat ein Manifest, in dem es heißt, Wolken sind etwas für Träumer. Die Kontemplation nährt die Seele. Alle, die in Wolken Formen erkennen, sparen das Geld für den Psychoanalytiker.
Doch die Wolkengucker-Gesellschaft macht sich nicht nur über ihre Mitglieder Gedanken, sondern auch über die Wolken. Die haben nämlich sprachlich ein schlechtes Image. Wenn am Horizont dunkle Wolken aufziehen, droht Unheil. Depressionen lagern wie dunkle Wolken auf dem Gemüt. Aber natürlich sind auch nicht alle Wolken eitel Sonnenschein. Gavin deutet aus dem Wohnzimmerfenster. Die Stratuswolke, der konturlose graue Flatsch, der heute den Himmel bedeckt, ist wirklich ein übler Genosse, der sich hartnäckig festsetzen kann.
It never seems to change. It feels like it hangs around like an unwanted guest at a party.
Da rührt sich gar nichts, wie ein ungebetener Gast bei einer Party.
Regenwetter, das stört nicht nur beim Wolkenbegucken, sondern auch bei der Gartenarbeit. Vor allem, wenn man dabei nackt ist. Kein Scherz. Manche Briten schwören auf Nacktgärtnerei. Aber auch die meisten anderen angezogenen Inselbewohner lieben ihre Gärten, englischen Rasen, üppige Blumenbeete. Die Rose ist die Nationalblume Englands und wird mit besonders großer Hingabe gezüchtet.
Goodbye, Rose.
Am 6. September 1997 besang Elton John in der Westminster Abbey wohl die berühmteste Blume Englands. Mit dem Lied über England's Rose, die anmutig in den Herzen aller weiterwachsen möge, setzte er seiner Freundin Prinzessin Diana ein Denkmal. Erst wenige Monate vor ihrem Tod war eine cremeweiße, widerstandsfähige Beetrose auf den Namen Diana, Princess of Wales, getauft worden, die nun ihren Sarg schmückte. Die Besessenheit mit Rosen, mit Blumen, mit Gärten insgesamt ist tiefer Ausdruck des englischen Wesens, erklärt Alan Titchmarsh.
Wir sind auf stille Art leidenschaftlich. Wir zeigen unsere Gefühle beim Gärtnern.
Alan Titchmarsh ist in Großbritannien eine nationale Institution. Er schreibt Bücher und moderiert Gartensendungen im Fernsehen. Zur besten Sendezeit gucken ihm Millionen Briten zu, wie er mit der Gartenschere einen Rosenstrauch bearbeitet. Ein Garten ohne Rosen, das geht gar nicht, meint Ellen, wegen der tollen Blüten und Farben und wegen des Duftes.
When you see a rose like this in full bloom, you realize why gardens simply can't do without them, not just for their appearance and their color, but for their scent as well.
Dass die englische Rose auch weltweit berühmt wurde, ist David Austin zu verdanken. Seit 60 Jahren veredelt der Mann, den sie hier Rosenpapst nennen, seine ganz speziellen Züchtungen. Dass er mit seinen Rosen von Albrighton bei Birmingham aus einmal die ganze Welt erobern würde, damit hätte David Austin nie gerechnet, als er 1961 seine erste, die Duftrose Constance Sprite, kreierte.
No, I didn't. No, you couldn't, you know.
Mit keiner anderen Blume hätte man weltweit so den Markt erobern können.
No, the flower even approaches it.
Austins Sohn, der wie sein Vater auch David heißt, hat auch die Rosenleidenschaft seines Vaters geerbt. Ist das ein Job oder ein typisch britischer Spleen, so in einer bestimmten Sache aufzugehen?
Good question.
Gute Frage. Es ist Leidenschaft, etwas Besessenheit auch. Eine wunderbare Art, seine Zeit zu verbringen.
Auch Barbara und Ian Pollard aus Malmesbury verbringen gerne viel Zeit in ihrem Garten und pflegen ihre Blütenträume. Etwas speziell dürfte dabei sein, dass sie ihre Gartenarbeit splitterfasernackt verrichten. Der Kontakt zur Blume sei einfach intensiver, erklärt Barbara.
Ich glaube, du nimmst bewusster wahr, was um dich herum passiert. Ich bekomme Good Vibrations und von guten Schwingungen profitiert die Pflanze auch, oder?
I'm sure the plant is gaining from good vibes, don't you?
Von Briten, die nackt ihre Blumen streicheln, jetzt zu Briten, die gerne in alten Militäruniformen herumlaufen. 100.000 Besucher pilgern jeden Sommer nach Folkestone in Südengland zur fünftägigen War and Peace Show. Die verspricht einen fröhlichen Tag für die ganze Familie. Mal in einen Panzer klettern oder gleich eine ganze Schlacht nachspielen.
Der Vietnamkrieg beginnt mit 20 Minuten Verspätung. Klaus und Oliver aus Mettmann werden hinter dem Absperrgitter am Rande des Schlachtfelds langsam ungeduldig.
Also, die Amerikaner sind da, jetzt müssen nur Vietnamesen warten.
Die Amerikaner haben ihr Geschütz schon in Stellung gebracht und rauchen gelangweilt. Die Vietcong trödeln rum und erscheinen nicht pünktlich auf der Anhöhe. Dann endlich stürmen die Amerikaner los und nehmen die Anhöhe unter Beschuss.
Das ist aber auch ein Trumpf, mein lieber Scholli.
Am Ende gewinnen die Amerikaner und der 14-jährige Oliver ist ganz zufrieden, während der Wind den Schleier der Blendgranaten und den beißenden Geruch der Platzpatronen über dem staubigen Schlachtfeld verwirbelt.
Naja, ziemlich gut. Besonders die Kanone.
Das ist schon beeindruckend.
Gleich neben dem Schlachtfeld ist das Living History Camp. Dort wird lebendige Geschichte gezeigt. Ein paar Briten haben Camp Bastion, das britische Afghanistan-Lager, nachgebaut. Und plötzlich steht man vor einem Stück Berliner Mauer. Zwei Mädchen in Uniform singen zur Gitarre und Ines aus Magdeburg kontrolliert in Original-DDR-Grenzer-Uniform an einem kleinen Schalter die Papiere. Seit 12 Jahren reisen sie und ihre Freunde mit einem Mauerstück und Original-Grenzübergangsschildern zu Shows wie diesen, um den Briten die Geschichte mit der Mauer zu erklären.
Wir bauen in England Berliner Wall die Mauer wieder auf. Hier ist immer ein Schulklassentag und da wurde von den Lehrerinnen erzählt, dass ja in der DDR nichts zu essen gab und so. Und das haben wir dann mal richtig gestellt, dass das nicht so war. Wir hatten auch eine schöne Zeit in der DDR. Ja.
Neben dem Living History Camp kann man auf einem riesigen Trödelmarkt Panzerfäuste kaufen oder Handgranaten, natürlich nur Attrappen oder entschärft. Armeeklamotten aus aller Herren Länder oder Ersatzteile für den Panzer. Im Angebot auch Kaffeetassen mit Hakenkreuzen und der Aufschrift Alles für Deutschland. Daneben Original-Hakenkreuz-Fähnchen aus dem Krieg oder Flaggen mit SS-Runen. Rex Cadman ist seit über 20 Jahren der Mann hinter der War and Peace Show. Der Veranstalter betont, es gäbe ein paar Regeln im Umgang mit Nazi-Symbolen.
The swastika, you'll find that in the Living History field where they've got army displays.
Im Living History-Bereich ist das Hakenkreuz erlaubt. Es ist da ja im historischen Zusammenhang. Auf dem Campingplatz oder auf Verkaufsständen wehend erlaube ich das nicht. Da muss das abgenommen werden. Wir haben immer mal wieder erlebt, dass Leute unsere Show für ihre politischen Zwecke missbrauchen wollten. Die müssen dann gehen. Wir passen an der Stelle gut auf.
Catman ist es wichtig, klarzustellen, dass die War and Peace Show kein Sammelbecken für verschrobene oder gar politisch fragwürdige Militärfreaks ist, sondern ein harmloser Familienspaß.
It's a family show, that's what we're about. And we don't want to encourage people that think they can use it to undermine other people.
Von den staubigen Schlachtfeldern in Folkestone zur beschaulichen Themse bei Richmond. Swan-Upping, Schwäne zählen, das ist im eigentlichen Sinne kein Hobby, sondern im Gegenteil eine sehr ernste Angelegenheit, zumindest für den königlichen Schwanenzähler. Vergnügliches Hobby ist es eher für die fröhliche Gesellschaft, die mit ihm jedes Jahr im Juli ein paar Tage lang den Fluss hinaufschippert, um die Jungschwäne im Namen des Naturschutzes zu markieren.
Eben noch paddelte die Schwanenfamilie majestätisch und ungerührt die Themse hinauf. Jetzt wird das Schwanenpaar mit seinen Jungen von 6 Ruderbooten umzingelt. Das Kommando an alle Männer in den Booten, die Jungschwäne aus dem Wasser zu heben. Die Schwaneneltern plustern sich auf, krakeelen und schlagen mit den Flügeln. Doch bei den Männern in den Booten sitzt jeder Handgriff. Blitzschnell haben sie die Jungvögel gepackt und ihnen die Beinchen auf dem Rücken zusammengebunden. Kein ungefährlicher Job, lacht Roger, einer der Ruderer, der seit 16 Jahren beim Schwänezählen hilft.
Ernsthafte Verletzungen hatten wir noch nicht, aber jeder geht mit Schrammen und blauen Flecken nach Hause. Letztes Jahr hat sich ein großer Schwan so heftig gewehrt, dass er mir mit seinen Krallen das Hemd über der Brust zerrissen hat. Da habe ich jetzt Narben.
Die Jungschwanbündel sind inzwischen auf der Wiese am Ufer aufgereiht worden. Die Schwaneneltern pflügen weiter nervös krächzend durchs Wasser. Ellie, die mit ihrer Großmutter zum Schwänegucken gekommen ist, guckt etwas besorgt.
They look a bit confused. I'm not sure what it looks like. I've never seen anything like it. But I just know that they're obviously checking.
Die Schwäne wirken ehrlich gesagt etwas verstört. Aber ich weiß ja, dass sie die Tiere nur untersuchen, die Ringe am Bein checken und gucken, ob sie gesund sind. Diese Schwäne sind wirklich sehr hübsch.
But they're gorgeous creatures, so it's quite interesting, really.
Der königliche Schwanenzähler David Barber trägt eine knallrote Uniform und eine große Schwanenfeder am Hut. Er und seine Kollegen wiegen die jungen Schwäne mit einer kleinen Handwaage, messen den Umfang. Barber notiert alles in einem roten Buch. Dann werden die Jungschwäne wieder ins Wasser gesetzt.
Swanapping dates back to the 12th century, and of course swans were a very, very important food.
Als die Schwanenzählung um 1200 begann, ging es darum, dass die Schwäne ein wichtiges Nahrungsmittel waren für Könige und für Adlige, für rauschende Festbankette. Heute geht es darum, die Schwanenpopulation stabil zu halten, die Menschen auf die Bedürfnisse von Schwänen aufmerksam zu machen.
In den 80er Jahren starben viele Schwäne an Bleivergiftung durch bleihaltige Angelköder. Die sind inzwischen in England verboten und es gibt wieder mehr Schwäne.
We've had this year quite an increase in shootings with air rifles.
Wir beobachten in diesem Jahr, dass irgendwelche Leute mit Luftgewehren auf Schwäne schießen, vor allem hier rund um Windsor. Junge Leute können im Laden einfach Luftgewehre kaufen und ballern dann auf die großen, weißen, zutraulichen Vögel, die kommen, wenn man sie mit Futter anlockt. Wir hoffen, dass wir da mit unserem Bildungsprogramm etwas gegensteuern können.
Die kleine Prozession der sechs Mahagoni-Boote schippert weiter. Barber thront mit ernstem Blick auf einer Holzkiste mit dickem Kissen in der Mitte des Bootes. Drei Ruderer bringen ihn Stunde um Stunde Themse aufwärts. Bei der nächsten Anlegestelle wartet eine Schulklasse. Die siebenjährige Abigail darf einen Schwan streicheln.
It was very fluffy and wet and sticky.
Er ist ganz weich und nass und etwas klebrig. Jerry McCarthy vom Schwanenzählteam kramt aus einer Tupperdose verknotete Angelschnuren, Angelhaken und ramponierte Fischköder. Das sind die Sachen, die Angler achtlos liegen lassen und an denen Schwäne sich verletzen, erklärt er.
Wenn ihr beim Spazierengehen mit euren Eltern am Flussufer sowas seht, dann hebt das vorsichtig auf, die Haken sind scharf. Und bittet eure Eltern, das zu Hause wegzuwerfen. Das kann euer Beitrag sein für die Schwäne auf der Themse.
Die Herren klettern wieder in die Boote und mit wehender königlicher Standarte am Heck geht es weiter den Fluss hinauf. Richard ist mit seinem Fahrrad am Ufer stehen geblieben und schaut hinterher. Er hatte am Abend vorher die Ankunft der Boote in Windsor beobachtet und radelt seitdem am Ufer nebenher.
Oh, I think it's great British tradition. Last night they finished off toasting the Queen, all smart in their blazers. Very, very interesting, good tradition to keep up.
Eine tolle britische Tradition. Gestern haben sie einen Toast auf die Queen ausgebracht, alle sehr schick in ihren Blazern. Das ist eine interessante Tradition, die wir beibehalten sollten.
NDR Info, Forum am Sonntag. Wolken begucken, nackt gärtnern, Schlachten nachspielen. Die Briten und ihre Hobbys. Von Gabi Biesinger. Redaktion Verena Gonsch.